Deutschlandfunk Kultur Interview.
Wer in Deutschland als Kind arm ist, ist es oft auch als Erwachsener. Hartz-IV-Karrieren werden vererbt. Der Aufstieg ist schwer, das wissen wir schon lange, aber selten werden diese statistischen Zahlen mit Leben gefüllt. Der Journalist Christian Baron hat dies nun versucht, indem er die eigene Kindheit beschrieben hat in seinem ersten Buch mit dem Titel Ein Mann seiner Klasse. Herr Baron, guten Morgen, schön, dass Sie bei uns sind.
Hallo, guten Morgen.
Aufgewachsen in Kinderarmut, was heißt das in Ihrem Fall?
Bei mir heißt es, dass ich eine nicht akademische Herkunft habe. Ganz konkret, mein Vater war Möbelpacker, der keinen Beruf gelernt hat. Meine Mutter war Hausfrau, die ebenfalls keinen Beruf gelernt hat. Mein Vater hatte zwar einen starken Arbeiterstolz, wenn man das mal so ausdrücken will. Der hat sich als Malocher gesehen und auch immer gearbeitet, aber sehr wenig verdient. Und dieses Gefühl, von der eigenen Hände Arbeit nicht leben oder seine Familie ernähren zu können, hat ihn geprägt. Und dann natürlich auch das Leben der Familie. Und ich als Kind habe da ganz konkret natürlich Erinnerungen an ökonomische Armut. Das heißt, dass bei uns, wie man so schön sagt, am Ende des Geldes noch zu viel Monat übrig war. Dass hin und wieder es vorkam, dass bei uns mitten im Monat der Strom abgestellt wurde, weil wir die Rechnung nicht zahlen konnten. Und dann eben auch im schlimmsten Fall, dass wir manchmal nichts zu essen hatten. Also das ist die ökonomische, die härteste Seite. Und dann gibt es noch die kulturelle Dimension, dass ich dadurch, dass ich keine akademische oder keine Bildungsaspirationsherkunft habe, dann auch nicht in einem Haus voller Bücher aufgewachsen bin, sondern bei uns war eher der Fernseher das Medium, mit dem wir uns mit der Welt befasst haben.
Würden Sie sagen, Sie haben als Kind quasi etwas erlebt, das die Medien prekäre Verhältnisse nennen?
Ja, definitiv. Also ich würde es noch sogar stärker ausdrücken. Prekäre Verhältnisse hat immer aus meiner Sicht etwas Beschönigendes und Diffamierendes zugleich, auch selbst dann, wenn die Menschen, die das sagen, es gar nicht so meinen. Das ist von mir als betroffenen Perspektive dann immer ein bisschen überraschend, wenn ich damit andere konfrontiere und das denen sage. Prekär ist ein soziologischer Begriff, den ich analytisch für sinnvoll halte, aber man könnte im Journalismus es manchmal auch ein bisschen konkreter machen und eben Geschichten erzählen, so wie ich sie zu erzählen habe und einfach mal ja das Mikro in die richtige Richtung halten.
War Ihnen das denn eigentlich immer bewusst als Kind? Wir sind arm, uns fehlt vieles, anderen geht's besser? Oder war das einzige Zuhause, was Sie kannten, zwar arm, aber für Sie doch die Normalität?
In den ersten Lebensjahren hat sich dieses Leben in Armut gar nicht so in mein Bewusstsein reingeschlichen. Es war dann eben, wie Sie sagen, normal für mich, dass wir in diesen Armutsverhältnissen leben, weil wir auch in den 90er Jahren eine sehr abgeschottete Familie waren. Also wir haben sehr wenig Welt von außen in uns zu uns reingelassen, weil uns auch offensichtlich die Scham sehr stark geprägt hat, meine Eltern. Es gab selbst unter der Verwandtschaft einige, die das gar nicht so genau wussten. In mein Bewusstsein gedrängt hat sich das erst, als ich dann in die Grundschule kam und dann so nach 2, 3 Jahren, als es dann darum ging, wer sich Klassenfahrten leisten kann und wer nicht. Oder auch Dinge wie, ganz basale Dinge wie, wer sich die morgendliche Schokomilch beim Hausmeister für 1 Mark oder 50 Pfennig leisten kann und wer nicht. Also da gab es dann schon dieses Gefühl, ich bin irgendwie anders als die anderen und leide darunter.
Sie haben als Kind in der Familie Alkoholismus erlebt. Sie haben die Gewalt des Vaters erlebt, die Geldsorgen, die Depressionen ihrer Mutter, die zu früh verstorben ist. Jetzt sind Sie Mitte 30, Sie haben studiert, Sie haben einen festen Job als Redakteur bei der Wochenzeitung Der Freitag. Da kann man jetzt verschiedene Schlüsse draus ziehen. Was ist denn Ihrer? Ist er der, in Deutschland kann man nach wie vor von ganz unten nach oben kommen?
Ja, das kann man. Da bin ich ja ein Beispiel dafür. Aber ich sehe mich eher als Ausnahme, die die Regel bestätigt. Denn wir kennen ja die Zahlen. 70% der Akademikerkinder in Deutschland studieren, 20% der Nicht-Akademikerkinder nur. Und natürlich gibt es immer wieder mal die Schulterklopfer, die einem dann sagen, hast du gut gemacht, aus eigener Kraft. Da hat es ein paar Jahre gedauert, bis ich erkannt habe, nee, genau so ist es nicht. Ich hätte Einstein sein können und hätte es ohne fremde Hilfe trotzdem nicht geschafft. Weil wer annimmt, dass jeder, der möchte und sich anstrengt in Deutschland, es schaffen kann zu studieren, der muss ja angesichts der Zahlen annehmen, dass man automatisch oder von Natur aus dümmer ist, wenn man in einem nicht-akademischen Elternhaus geboren wird, als wenn man in einem Haus voller Bücher aufwächst. Und das ist so eine biologische Argumentation von Erblichkeit, von Intelligenz, die eigentlich nicht so unbedingt verbreitet sein sollte.
Sie beschreiben auch die Entfremdung von den eigenen Wurzeln, wie sie erst als guter Schüler und später dann als Akademiker der eigenen Familie, den Freunden, dem Milieu fremd wurden. Du hast dich schon immer für was Besseres gehalten, sagt der Bruder mehrfach in ihrem Buch. Das hat mich doch, genau wie das, was Sie vorhin gesagt haben, von der Scham sehr an Didier Eribon erinnert und Rückkehr nach Reims. Hatten Sie den vorher gelesen?
Ja, als der damals 2016 auf Deutsch erschien, mit großer Verspätung, da war das für mich schon auch eine Befreiung, das zu lesen. Das ist ein total beeindruckendes Buch und hat mich auch ermutigt, dieses Thema meiner eigenen Herkunft in der Redaktion beim Freitag oder auch bei anderen Zeitungen, für die ich schreibe, dann offensiver zu thematisieren und auch mich ein bisschen nicht als Experte, nur weil ich daherkomme, zu sehen, sondern aber schon auch zu sagen, ich habe einen Erfahrungsvorsprung, den kann ich dann auch mit meinen Ideen unterfüttern, was den Journalismus angeht. Das wird glücklicherweise ganz gut angenommen in der Redaktion.
Dieses Ausgestoßenwerden vom alten Milieu in dem Moment, wo man aufsteigt oder ein besseres Leben für sich sucht, was glauben Sie, wo das herkommt, diese Feindseligkeit gegenüber Menschen, die ihr Milieu verlassen wollen?
Nun ja, es gibt die berühmten Beispiele derer, die ihre Klasse wirklich verraten haben, auf eine Art und Weise, die sich negativ für die Armen ausgewirkt hat. Also das Beispiel Gerhard Schröder kann man da nennen, der ganz unten aufgewachsen ist und als SPD-Bundeskanzler ausgerechnet dann den Sozialstaat geschröpft hat. Also so ein Klassenverräter möchte ich natürlich nicht sein, aber ich kann insofern diese Deklassierungserfahrungen, die man dann im Laufe seines Lebens hat, und dann, dass sich das dann in so eine Elitenkritik, um es freundlich auszudrücken, wenden kann, das kann ich nachvollziehen. Ich finde es gefährlich und ich finde, man muss dagegen arbeiten. Das bemühe ich mich auch drum, aber ich kann nachvollziehen, dass es das gibt.
Nun ist jeder Mensch verschieden. Ihre Geschichte ist Ihre Geschichte. Sie hat auch mich berührt beim Lesen, aber lässt sie sich übertragen? Glauben Sie, dass es vielen so geht, wie es Ihnen ergangen ist?
Das Buch beruht ja auf einem Artikel, der im vergangenen März 2019 im Freitag schon erschienen ist. Und auf diesen Artikel gab es wahnsinnig viele Reaktionen, was ich noch nie vorher hatte und nachher auch nicht. Und die Reaktionen kamen von ganz unterschiedlichen Leuten, also vom 60-jährigen Zahnarzt bis zur 20-jährigen Alleinerziehenden, die auf Hartz IV leben muss, gab es alle Reaktionen. Und das hat mich natürlich darin bestärkt, dieses Buch zu schreiben. Und deswegen bin ich auch recht optimistisch, dass sich viele da wiederfinden werden. Nicht nur Menschen, die in Armut aufwachsen. Es hat ja mehrere Ebenen. Auch die Gewalt-Alkohol-Ebene, die toxische Männlichkeit, die drinsteckt. Da hoffe ich schon darauf, dass sich viele wiedererkennen.
Der Titel Ihres Buches, Ein Mann seiner Klasse. Merken Sie die Klassenunterschiede eigentlich auch immer noch, jetzt mit Mitte 30, gerade wenn Sie einem Millionärskind wie Ihrem Chef Jakob Augstein begegnen auf dem Flur beim Freitag?
Ja, Jakob Augstein ist ja politisch woke, wie man so schön sagt. Also er kämpft ja auch gegen soziale Ungleichheit immerhin. Insofern ist er da jetzt nicht das beste Beispiel, würde ich sagen. Aber ja, ich merke es natürlich trotzdem.
Woran?
Aber dann eher unter meinesgleichen, um es mal so zu sagen, unter den Mittelklasse-Journalistinnen in meiner eigenen Redaktion auch. Ohne dass ich den Menschen einen Vorwurf machen könnte, habe ich in diesen Redaktionskonferenzen doch immer ein bisschen das Gefühl, anders zu sein. Also, dass die anderen sich mehr trauen, dass sie selbstbewusster reden, dass sie nicht wie ich dieses akademisch elaborierte Sprechen wie eine Fremdsprache lernen mussten, weil sie es spielerisch als Kind schon kannten, dass ich anders bin und dann auch einen Nachteil habe. Das spüre ich eigentlich jeden Tag in der Redaktionskonferenz. Deswegen bin ich auch schüchtern und äußere mich viel zu selten dort. Da bin ich unter vier Augen viel stärker.
Wir haben Ihnen sehr gern zugehört über Ihr Debüt. Ein Mann seiner Klasse erschien im Claßen Verlag. Das heißt, morgen genau erscheint das Debüt. Das war der Redakteur des Freitag, Christian Baron. Ihnen danke für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.